Ich darf Sie herzlich zu unserem Fonds im Fokus begrüßen. Mein Name ist Michael Schmidt von Euro Advisor Services. Unser Thema heute: nachhaltig investieren, dabei Erträge generieren und etwas bewegen. Dazu darf ich Thorsten Seubert herzlich begrüßen, der uns live aus Frankfurt zugeschaltet ist. Herr Seubert ist seit über 4 Jahren bei Aberdeen Standard Investments und steht im Anschluss an das Videointerview für Fragen gerne zur Verfügung. Kurz ein paar Erläuterungen zum Ablauf der nächsten rund 40 Minuten. Wir starten gleich mit dem Videointerview, das circa 20 Minuten dauert. Während des Interviews können Sie bereits Ihre Fragen mittels der Fragefunktion stellen. Sie finden die Eingabemöglichkeit im rechten Bereich Ihres Bildschirms. Herr Stolbert steht Ihnen dann im Anschluss gerne Rede und Antwort. Wir zeichnen die Q&A-Session auf und stellen den Podcast auf www.fundresearch.de im jeweiligen Partnercenter ein. Sie finden dort neben dem Videointerview auch die redaktionelle Berichterstattung mit der Homeoffice-Story von Herrn Seubert sowie das Fondsporträt zu dem Standard Life Investment Global Equity Impact Fonds. Die aktuelle Präsentation zu dem Fonds sehen Sie im rechten Bereich Ihres Bildschirms mit dem roten Symbol. Darüber hinaus finden Sie, wie gesagt, die Präsentation auch später dann noch in unserem Partnercenter. So viel zum Thema Organisation. Dann das Signal an Max Anders, dass wir mit dem Video starten. Bitte sehr, Herr Anders.
Das Thema ESG ist aufgrund von Covid-19 in der Berichterstattung in den Hintergrund gerückt. Dennoch bleibt ESG das Zukunftsthema der Asset-Management-Industrie. Und das ist auch unser heutiges Thema: nachhaltiges Investieren, dabei Erträge generieren und etwas bewegen. Herzlich willkommen bei Fonds im Fokus. Dazu geschaltet aus Edinburgh ist uns Eva Kerns von Aberdeen Standard Investments. Hallo, Mrs. Kerns. Schön, Sie zu sehen.
Hallo, Schmidt. Guten Tag.
Mrs. Kerns ist ESG Investment Senior Analystin und zuständig für die Sektoren Öl, Gas, Versorgungsunternehmen sowie Transport. Sie richtet dabei ein besonderes Augenmerk auf das Thema Klimawandel. Das Interview führt Stefan Schrödel, Senior Analyst bei Fonds Consult Research. Herzlich willkommen, Herr Schrödel.
Hallo, Herr Schmidt.
Ich freue mich auf einen angeregten Austausch und darf an Sie beide übergeben.
Hallo, Frau Kerns, auch nochmal von meiner Seite.
Hallo, Herr Schrödel.
ESG ist in aller Munde und umfasst aber mittlerweile eine schier unendliche Anzahl an Definitionen. Für Anleger ist es unheimlich schwer zu durchblicken. Habe ich jetzt einen Performance-Nachteil? Habe ich sogar vielleicht sogar einen Performance-Vorteil? Wie sind da Ihre Ergebnisse?
Wenn man sagt ESG-konformer Anleger, was bedeutet das überhaupt? Wir sehen uns das so an. Einerseits ESG-Integration bedeutet, dass man die Risiken und Chancen, die mit ESG-Kriterien zusammenhängen, wirklich in jede Investitionsentscheidung mit einbezieht. Und dass das die Analyse des Unternehmens stärkt. Und auf der anderen Seite kann man ESG so sehen, dass man Produkte entwickelt, die ESG-Kriterien haben und zum Beispiel bestimmte Unternehmen ausschließen oder Unternehmen, die eine positive Auswirkung haben, mit einbeziehen. Und das ist dann eine bestimmte Produktpalette. Das ist was anderes von ESG-Integration. Aber zum Thema Performance würde ich sagen, wir haben schon einige Studien gesehen, wo gezeigt wurde, dass man, wenn man ESG mit einbezieht, nicht einen Nachteil davon hat, sondern oft im Gegenteil. Und wir haben das auch selbst in unserer eigenen nachhaltigen Produktpalette gesehen. Wenn es jetzt zum Beispiel um unseren UK-ethischen Fonds geht, dann sehen wir, dass das über den Zeitraum von den letzten 1, 5 und 10 Jahren wirklich eine Outperformance erlebt hat. Und das Gleiche haben wir in unserem Socially Responsible Investing Fonds, in unserem europäischen Fonds, wo wir das auch sehen können, dass es im Vergleich zu einem sehr ähnlichen Fonds, das weniger ESG-Kriterien mit einbezieht, da gibt es keine ganz klare Antwort, die einen Beweis darstellt für Nachteil oder Vorteil mit ESG-Kriterien. Aber wenn man sich anschaut, wie Unternehmen die ESG-Kriterien mit einbeziehen, generell ihre Risiken managen und qualitativ stärker sind in unserer Meinung, dann hat das einen positiven Einfluss auf die Performance.
Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass die ESG-Faktoren, die eventuell Performance treiben oder auch Performance nachteilig sein können, dass man die jetzt schon identifiziert hat oder ist man da gerade im Research dabei, praktisch noch seine Bücherei aufzubauen und zu gucken, welche Faktoren Mehrwert bringen können?
Ja, ich glaube, wenn es um spezielle Faktoren geht, ist das ziemlich schwierig, das ganz klar zu sagen. Research, das ich gesehen habe, da sieht man mehr zu dem Thema, wie man die Arbeitnehmer behandelt und dass das ein sehr wichtiger Faktor ist. Da gab es ein Buch, was vor kurzem öffentlich wurde, das heißt Grow Your Pie, oder Grow the Pie, und da wurde das besprochen und gezeigt. Also das war sehr interessant. Ich glaube, es ist noch schwieriger, das zu zeigen bei anderen Faktoren, wie zum Beispiel Einfluss auf die Umwelt. Aber ganz klar ist Klimawandel jetzt ein Thema, das für viele Unternehmen ein großer Fokus ist. Und man muss sich dann anschauen, wie finanziell wesentlich diese ESG-Faktoren sind für verschiedene Regionen, für verschiedene Sektoren. Und das muss Teil der Analyse sein. Und dann muss man sich anschauen, ob die Firmen, für die diese ESG-Kriterien wesentlich sind, wie die das in ihren Firmenmanagement mit einbeziehen.
Würden Sie dann die ESG-Kriterien, also die vor allem die finanziell wesentlich sind, auch auf eine Stufe stellen mit den klassischen Kennzahlen der Unternehmensanalyse?
Für uns ist das ganz klar, dass ESG-Kriterien wichtige Bedeutung haben, genauso wie die Finanzkennzahlen. Und dass man da nicht ESG-Kriterien als ein Zusatz oder wie wir sagen, ein nice to have, was man sich noch zusätzlich anschauen sollte, sieht. Sondern wenn wir Investitionsentscheidungen zum Beispiel die Recherche dafür führen, dann schauen wir uns ganz genau an, was auch die ESG-Kriterien sind, die wichtig sind für die Unternehmen. Was für einen Einfluss haben die auf die Umwelt? Wie gehen die um mit Arbeitgebern? Wie sieht es aus mit dem Management? Und das ist dann auch wirklich etwas, was wir glauben, die Qualität der Firma. Wenn ESG-Kriterien und Risiken gut gemanagt werden, dann ist das auch oft in anderen Bereichen zu sehen. Und deshalb stärkt das unsere Ansicht der Qualität des Firmenvorstands sozusagen.
Die EU unterscheidet ja in ihrer Taxonomie nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten in Pure Play, in Enabling-Unternehmen, in Transition-Unternehmen. Können Sie die Begrifflichkeiten vielleicht kurz erläutern, vielleicht sogar anhand von einem Beispiel?
Ja, gerne. Und die Unterscheidung ist auch sehr wichtig, weil man muss verstehen, diese Pure Play-Aktivitäten, das sind Aktivitäten, die jetzt schon zum Beispiel sehr low carbon sind, die jetzt schon ausgerichtet sind dafür, dass die mit dem Ziel des Pariser Abkommens übereinstimmen, zum Beispiel Erzeuger von erneuerbaren Energien. Aber wir können die Ziele des Pariser Abkommens, wenn es um Klimawandel geht, nicht erreichen, indem wir nur in Pure Play grüne Aktivitäten investieren. Diese Wandlung, die Energiewende, die muss auch, wir müssen auch erreichen, dass Firmen, die 2050 gebraucht werden und zu der Zeit low carbon sein müssen, wie zum Beispiel Zement- oder Stahlproduzenten, dass die auch die Unterstützung von Investoren haben, um diese Wandlung zu schaffen. Und das ist die zweite Kategorie, eher diese Transition-Firmen. Und das ist für uns auch als große Investoren ein wichtiger Fokus, weil man die Firmen auch positiv beeinflussen kann durch aktives Engagement. Und die dritte Kategorie, Enabling, das sind Firmen, die durch ihre Aktivitäten andere ermöglichen, ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Also zum Beispiel Hersteller von Solarzellen. Das sind also dann wirklich Produkte, die die komplette Wirtschaft dann dekarbonisieren können. Und wir sehen das bei uns so als Climate Solutions. Das sind dann diese Enabling-Faktoren.
Ja, vorhin den ethischen Fonds aus Ihrer Produktpalette angesprochen. Das scheint mir so ein bisschen die erste Generation der Nachhaltigkeitsfonds gewesen zu sein. Sehr kirchlich geprägt, auch mit dem Ausschluss von Sündenindustrien. Aber was Sie gerade jetzt beschrieben haben, heißt ja eigentlich, dass man die Ausschlüsse so weit wie möglich minimieren müsste, oder? Und auch Unternehmen eben aus den Sündenindustrien die Chance geben müsste, diese Transition zu vollziehen. Auch mit Anlegerkapital.
Das ist richtig. Und das ist für uns auch ein sehr starker Fokus, dass wir diesen Einfluss durch Engagement und aktives Engagement erstmal als ersten Schritt sehen, bevor wir ausschließen. Es gibt natürlich einige Industrien, wo wir denken, das macht einfach da allein von den Risiken her keinen Sinn, in Firmen zu investieren, weil sie diese Transition in der Industrie, in die sie sind, einfach nicht schaffen werden. Aber in anderen Firmen, dass wir da wirklich nicht nur ausschließen, sondern uns ganz stark darauf beziehen, dass wir zum Beispiel die Firmen, die uns unterstützen bei dieser Transition und dass wir uns auch anschauen, was die Firmen für eine Auswirkung haben, positive Auswirkung auf die komplette Wirtschaft, was die mit ihren Produkten, mit ihren Strategien erreichen. Und das ist noch wichtiger, als einfach Firmen auszuschließen.
Und das ist dann auch genau dieses Impact Investing, wo sich auch meiner Einschätzung nach der Markt eindeutig hinbewegt. Oder weg von den klassischen Ausschlusskriterien, breiten ESG-Fonds, sondern hin zum Impact Investing.
Ja, und das Schwierige ist, wenn wir uns bei ethischen Fonds, kann man einfach Kriterien setzen und durch Daten einfach Firmen ausschließen. Und das ist ein simpler Ansatz, den man auch schnell durchführen kann. Bei einem Impact-Fonds, und da kann ich Ihnen auch ein bisschen mehr zu unserem Impact-Fonds erzählen, aber da muss man wirklich messen, was für eine positive Auswirkung die Unternehmen haben. Und das ist das Schwierige, weil die Firmen da auch nicht sehr gut sind, dann darüber in ihren Reporten zum Beispiel zu berichten.
Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung benannt. Welche dieser SEGs erscheinen Ihnen sinnvoll, sie in den Investmentprozess zu integrieren? Und welche dieser Ziele haben Sie konkret bei Aberdeen in den Investmentprozess integriert?
In unserem Impact-Fonds zum Beispiel haben wir wirklich alle 17 Ziele in 8 Impact-Säulen zusammengefasst. Und bei einigen Zielen ist das ein bisschen schwieriger, die zu messen. Also vor allem bei sozialen Zielen oder großen Zielen wie keine Armut oder kein Hunger, dann wirklich dann den Einfluss von Firmen darauf zu messen, ist sehr schwierig. Einfacher ist das wahrscheinlich eher bei klima- oder energiebezogenen Themen. Und dann müssen wir uns da anschauen, welche Firmen in diesen Säulen eine positive Auswirkung haben durch ihre Produkte auf die gesamte Welt, um diese Ziele zu erreichen. Aber in anderen Fonds haben wir uns dann eher auf das Thema Klima zum Beispiel konzentriert. Das ist dann wirklich einfacher, das zu messen und durchzuführen.
Ein Unternehmen darf auch einen negativen Einfluss auf ein Ziel haben. Nettet sich das dann raus sozusagen? Weil ich denke zum Beispiel an das Thema Vollbeschäftigung oder so, das ist ja gerade, wenn man jetzt sagt, man tut verschmutzende Industrien tendenziell abbauen, da hängen natürlich auch eine Menge Arbeitsplätze dran, siehe Autoindustrie etc.
Die sollten keinen negativen Einfluss auf andere Ziele haben. Und das ist ja auch so ähnlich wie in der Taxonomie. Da gibt es ja auch dieses Prinzip in der EU-Taxonomie, do no harm. Also man soll die Ziele positiv beeinflussen, ohne dass man auf andere Ziele einen negativen Einfluss hat. Und ja, das ist nicht immer einfach zu messen, aber das ist ein Grundprinzip.
Sie hatten es jetzt angesprochen, Klimawandel und insbesondere die Energiewende sind da nochmal sehr aktuelle Themen. Können Sie vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, wie die jetzt in den Entscheidungsprozess bei Ihnen mit einbezogen werden?
Da schauen wir uns als allererstes natürlich bei Firmen oder auch in ganzen Fonds den CO2-Footprint an. Und wer sind die höchsten Emittenten zum Beispiel in dem Portfolio? Und dann müssen wir auch verstehen, welche Risiken damit zusammenstehen. Und mit den Firmen betreiben wir dann auch oft Engagement, um zu verstehen, wie diese Klimarisiken in ihre Strategien mit einbeziehen, welche Ziele die setzen. Also das ist ganz wichtig. Da benutzen wir auch die Leitlinie, die heißt TCFD, also auf Englisch Task Force of Climate-Related Financial Disclosures. Und das ist eine wichtige Richtlinie, die wirklich auch sagt, es gibt da 4 Säulen, die Unternehmen benutzen sollen, um wirklich zu zeigen, was sie zu dem Thema Klima machen. Und das benutzen wir in unseren Engagements. Dann müssen wir uns auch ganz deutlich anschauen, was für die verschiedenen Sektoren und Regionen die transitorischen und die physikalischen Risiken sind. Und dass wir verstehen, wie diese Risiken die Firmen beeinflussen und was die auch machen, um diese zu minimieren oder zu managen. Und ganz wichtig ist beim Thema Klimawandel, viele Daten sind natürlich rückschauend. Und wir müssen Daten benutzen, die auch vorausschauend sind, um uns anzusehen, welche Ziele die Firmen gesetzt haben, in welche Richtung die gehen, wie die sich für dieses Ziel Net Zero 2050, wie die das in ihre eigenen Strategien integrieren. Und somit gibt es verschiedene Stufen in unserem Prozess, wo wir diese Klimafragen stellen und auch ganz, ganz klar diese vorausschauenden, diesen transitorischen Ausblick haben.
Zwei Stichworte. Zum einen CO2-Fußabdruck. Wie ist da? Ich möchte mal auf das Thema Datenqualität zurückzukommen. Es gibt ja die Unterscheidung Scope 1, Scope 2, Scope 3. Wie gut ist da die Verfügbarkeit der Daten?
Scope 1 und 2, die ist die Verfügbarkeit gut. Und man kann sagen, damit ist man zufrieden, weil das sind die Daten, die viel einfacher sind für die Unternehmen zu berichten. Das sind die direkten CO2-Ausstöße der Firmen durch ihre Prozesse und dadurch, wie viel Energie zum Beispiel die verwenden. Die Scope 3-Emissionen sind viel schwieriger zu berechnen, sind aber für viele Industrien sehr hoch und ist deshalb sehr wichtig zu verstehen. Also Scope 3, das bedeutet die Emissionen auch der Kunden und der Lieferanten und das mit einzubeziehen. Und zum Beispiel, wenn es um Energieproduzenten geht, so wie Öl und Gas, ist das sehr wichtig, weil da 85% der Emissionen wirklich von dem Scope 3 sind. dadurch, dass das Öl in den Autos dann von den Kunden verbrannt wird sozusagen. Deshalb ist das sehr wichtig, aber es ist schwierig, das mit einzubeziehen, wenn man sich den ganzen Portfolio CO2-Abdruck anschaut, weil die Daten einfach noch nicht konsistent genug und gut genug sind und nur für wenige Firmen verfügbar sind. Aber das verbessert sich ständig und es muss dann auf individuellem Firmenlevel sich nochmal angeschaut werden, weil da sind die Daten oft besser verfügbar.
Das zweite Stichwort war das Thema Engagement, was ja auch von dem passiven ETF-Anbieter wie BlackRock oder so mittlerweile sehr ernst genommen wird. Können Sie da nochmal Ihre Eindrücke schildern? Was braucht man da für personelle Ressourcen? Wie zeitintensiv ist es? Wie ist die Kooperation zum Beispiel von Small Caps im Vergleich zu den Mega Caps, zu den großen Unternehmen? Gibt es da Unterschiede?
Engagement ist wirklich gerade für eine große Firma wie uns als Asset Manager ein wichtiges Thema, weil wir dadurch wirklich Zugang haben zu dem Vorstand, zu dem höchsten Management, um die Fragen, die wir haben, die man so aus Berichten und in der Öffentlichkeit nicht beantwortet bekommt, nochmal stellen können. Also dieser Zugang ist da und der hilft sehr bei der Recherche und bei den Investitionsentscheidungen. Und natürlich kann man durch diesen Zugang zu den Unternehmen auch was beeinflussen. Und wir machen das zu allen ESG-Themen, die haben wir ganz spezifische Fragen zu den Unternehmen, die wir dann stellen. Und das machen wir nicht nur individuell als Teil unseres Prozesses, sondern auch kollaborativ, zum Beispiel durch Initiativen wie Climate Action 100+. Das ist zum Beispiel eine riesige kollaborative Initiative, wo man sich die größten CO2-Emittenten weltweit vornimmt, wie man so sagt, und dann versucht die zu beeinflussen, dass sie sich an die Ziele des Pariser Abkommens halten und auch Ziele dazu setzen. Und man braucht natürlich ein Team und Leute, die das auch machen. Wir haben bei uns im zentralen ESG-Team 20 Leute und die Hälfte davon betreiben nur Engagement zu verschiedenen Schwerpunkten und Themenbereichen. Und dazu haben wir natürlich noch die Fondsmanager in den verschiedenen Asset Classes, die das auch nochmal direkt machen. Also man muss dann auch regulär die Themen ansprechen, dass die Unternehmen sehen, dass das Investoren wichtig ist. Und das erfordert schon Aufwand, ist aber unserer Meinung nach auch sehr effektiv.
Mein Eindruck ist, und Sie können mir da gern widersprechen, dass vielleicht hängt es auch mit der EU-Taxonomie zusammen, die gerade diesen von ESG, diesen E-Aspekt bereits sehr ausführlich ausgearbeitet hat, dass sich der Fokus in der Diskussion aktuell schon sehr stark auf das E richtet und das S und vor allem das G so ein bisschen hinten runterfallen, oder täuscht da mein Eindruck?
Nee, ich denke, dass das stimmt. Der Fokus ist sehr auf das E gerichtet und vor allem auch auf Klimawandel. Und ich glaube einfach, weil dieses Thema des Pariser Abkommens und Net Zero und dieses Ziel, sich dieses Klimaneutralitätsziel zu setzen für 2050 und das zu erreichen, dass das so wichtig ist, dass das in den nächsten Jahren so viel Investment da reingepumpt wird, dass der Fokus auf diese Ziele ist. Das heißt nicht natürlich, dass die sozialen Ziele weniger wichtig sind. Aber ich denke, dass, wenn es darum geht, das messen zu können, da brauchen wir auch einfach noch mehr Recherche und mehr Standards, um die sozialen Ziele ein bisschen besser messen zu können.
Vielleicht können Sie es nochmal konkret machen. Man kann jetzt beurteilen, ob ein Fonds Paris aligned ist. Das wird durch Sie auch gemessen. Dann kann man damit nach außen gehen.
Momentan gibt es verschiedenste Methoden, das zu messen und leider bekommt man dann auch eine andere Antwort. Und das ist dann etwas, wo wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren dran arbeiten sollten und müssen, damit dann auch ein Vergleich dargestellt werden kann zwischen verschiedenen Asset Managern. Man muss so viele verschiedene Inputs im Endeffekt zu dieser Kalkulation da einbeziehen, die jeder anders setzen kann. Und das ist das Schwierige momentan. Das heißt, man muss sich anschauen, die Firmen, die in einem Fonds sind, wenn der jetzt Paris Aligned sein soll, welche Ziele sich diese Firmen gesetzt haben und sind diese Ziele auch Paris Aligned. Und dann sprechen wir auch noch, bei Paris Aligned gibt es auch noch mehrere Szenarien. Wie kommen wir dahin? Kommen wir jetzt zu diesem Ziel durch mehr Solarenergie oder durch verschiedenste Technologien? Und die haben alle eine Auswirkung darauf, wie das Portfolio aussieht und ob man das Paris Aligned nennen kann oder nicht. Also es ist momentan sehr schwierig, das so ganz klar in Schwarz-Weiß zu sagen. Und das ist etwas, woran wir momentan arbeiten, um das Konzept zu entwickeln, wie so ein Net-Zero-Aligned-Fonds aussieht. Nicht nur heute, sondern das Wichtige ist, dass man sich die Ziele setzt für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, wie es dann aussehen soll. Und man dann aktiv daran arbeitet, das zu erreichen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Asset-Management-Industrie das aus sich selber heraus zu einer Lösung kommen wird? Oder muss einfach die EU oder ein anderer Regulator dann einfach irgendwann sagen, okay, das wird jetzt so und so gemessen und das müsst ihr dann erfüllen oder eben nicht und dann seid ihr Paris aligned oder eben nicht?
Ein Standard, denke ich, wäre schon hilfreich, aber um dahin zu kommen, müssen die Asset Managers und auch Asset Owners erstmal gemeinsam daran arbeiten zusammen, was macht überhaupt Sinn, was ist überhaupt messbar. Wir sind zum Beispiel Teil einer europäischen Initiative, die heißt Institutional Investors Group on Climate Change. Und da haben wir in dem letzten Jahr an einer Working Group teilgenommen, die hieß Paris Alignment Working Group, um ein Konzept zu entwickeln, wie man dieses Paris Alignment oder Net Zero Investing in der Praxis machen könnte. Und das ist jetzt publiziert worden im August. Net Zero Investor Framework heißt das. Und das gibt einem schon mal die Ansätze, woran man denken muss bei so einem Fonds. Aber jetzt, das hat noch nicht die Frage beantwortet, wie man zu einem Portfolio sagt, das ist jetzt ein 2-Grad- oder 2,5- oder 3-Grad-Portfolio. Diese Frage muss noch beantwortet werden. Und das ist auch ein großer Fokus fürs nächste Jahr, für die große Klimakonferenz COP26. Die ist nächstes Jahr im November in Glasgow. Und bis dahin hoffen wir, dass wir etwas haben, was dann auch vergleichbar ist und was man dann anwenden kann, um zu sagen, so dieses Portfolio ist jetzt ganz klar Paris aligned oder nicht. Aber da müsste die EU vielleicht dann auch noch ein bisschen mithelfen und Standards setzen. Das wäre hilfreich, aber nicht nur. Wir müssen erst noch die Details ein bisschen im Detail mehr verstehen.
Vielleicht noch als letzte Frage würde mich noch Ihre Meinung interessieren zum Thema Nachhaltigkeitssiegel. Die scheinen gefühlt inflationär auf den Markt zu kommen. Fonds kleben sich das drauf und werben damit. Ihrer Meinung nach hilfreich, weil ich habe schon den Eindruck, dass noch viel im Fluss ist auch und so ein endgültiges Siegel, dass dafür eigentlich noch nicht die Zeit ist. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Einerseits hilfreich, aber andererseits, wenn es natürlich zu viele von diesen Siegeln gibt und man nicht wirklich genau versteht, was dahinter steht, dann wieder nicht hilfreich. Also da muss man ein bisschen vielleicht konsolidieren und wirklich ganz klar einen Standard setzen für Europa zum Beispiel, der dann angewendet werden könnte. Das wäre hilfreicher meiner Meinung nach.
Frau Kerns, vielen Dank für das Gespräch.
Super, danke sehr. Hat mich gefreut.
Ja, Herr Seubert, jetzt darf ich Sie herzlich live aus Frankfurt begrüßen.
Ja, ich bin da. Ich grüße Sie auch und vor allen Dingen auch die Runde.
Das freut mich. Wir haben hier auch schon die erste Frage, mit der ich mal einsteigen darf. Investments rund um das Thema nachhaltig boomen. Dementsprechend gut war auch in der jüngsten Zeit die Wertentwicklung. Machen Sie sich Sorgen, dass eventuell zu viel Hot Money in das Thema fließt? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Aktuell machen wir uns keine gesteigerte Sorge, dass das der Fall ist. Wir denken, dass jetzt Folgendes geschieht. Die Politik ist ja global dabei, auch diese Programme zu stützen. Und somit werden immer mehr Unternehmen entstehen und die etablierten Unternehmen werden auch immer mehr sich dem anpassen und ihre Produktion beziehungsweise auch ihr Schaffen umstellen. Dementsprechend sehen wir aktuell nicht das Risiko, dass hier zu viel Geld die Märkte anheizt in dem Bereich Nachhaltigkeit.
Da schließt sich gleich eine zweite Frage an. Kann man pauschal sagen, in welcher Region sich die interessanteren nachhaltigen Investments finden lassen? Eher in Europa oder eher in den USA?
Ich muss es ein bisschen trennen. Also ich glaube, dass natürlich die entwickelten Regionen, gerade Nordamerika, Europa, hiermit auch UK, die Orte sind, wo durch den politischen Druck die meisten Veränderungen gerade laufen. Auch wir merken den Druck ja auch in der Fondsindustrie, wo wir angehalten werden, unser Schaffen umzustellen, auch ganz massiv aktuell in UK. Darüber hinaus erwarten wir aber für die kommenden Jahre auch, dass wir in den Emerging Markets, aber auch in Ländern wie China, hier interessante Möglichkeiten finden. Also aktuell ist es so, dass wir sehr viele interessante Unternehmen in der entwickelten Welt sehen. Ich würde aber noch nicht mal sagen, dass wir da eine Region den Vorzug geben. Es ist einfach zu sehen, dass gerade in Nordamerika, aber auch in Europa viele Unternehmen umstellen.
Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal. In welchen Sektoren ist Ihrer Einschätzung nach beim Thema Nachhaltigkeit die größte Bewegung? Wo sehen Sie die größten Renditechancen?
Um auch da sehr deutlich zu sein, durch Corona bedingt sehen wir in dem breiten Healthcare, aber auch Informationstechnologie dieses Jahr die größten Sprünge nach vorne. Das hat jetzt weniger was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, sondern einfach, dass das globale Interesse auf diesen beiden Bereichen ruht, sodass wir auch in klassischen Aktienfonds hier gesteigerte Renditen sehen. Letztendlich ist es aber so, dass wir durch die Veränderung in der Industrie auch erwarten, dass wir in weiteren Bereichen, gerade wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht, hier zunehmend Unternehmen vorfinden werden, die eben Renditen ermöglichen, weil das einfach global gesehen mit der größte Trend ist, beziehungsweise auch das die größte Veränderungspotenzial mit sich führt. Und so sehen wir eben vor allen Dingen im Moment die Bereiche Healthcare und Informationstechnologie vorne.
Vielen Dank. Jetzt eine ganz andere Frage. Sie kommen ja leider im Moment nicht, aber zumindest telefonisch täglich mit Kunden zusammen, die Sie betreuen. Wie stark ist da mittlerweile die Nachfrage nach ESG-Produkten versus, sage ich mal, traditioneller Produkte? Ist das mehr oder minder täglich ein Thema in Ihren Calls, Videokonferenzen?
Also man muss sagen, dass es mittlerweile täglich vorkommt. Es kommt natürlich da oder hängt davon ab, mit wem man telefoniert, aber man kann schon sagen, also meine Arbeit bezieht sich nicht nur auf die freien Berater und die Family Offices, die Vermögensverwalter, sondern auch im Bankbereich und im Versicherungsbereich. Und man kann schon sagen, dass das für alle Bereiche jetzt ein Must-Have ist. Also jeder beschäftigt sich mit dem Thema. Es könnte natürlich noch mehr ein Thema sein und wird vor allen Dingen auch noch mehr ein Thema werden. Aber wir können das nicht mehr leugnen. Wir haben fast täglich hiermit zu tun, also haben Anfragen, beziehungsweise jetzt auch durch so ein Portal, wie wir das bei Fond Consult jetzt sehen, auch den Austausch. Und wir werden uns auch nach wie vor im kommenden Jahr verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Es ist mehr als nur ein Trendthema. Es wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre begleiten und wir werden das intensivieren.
Danke. Würden Sie sagen, dass jetzt in diesem Jahr durch Corona das Thema etwas in den Hintergrund gerückt ist? Oder hat es die gleiche Bedeutung behalten, wenn Sie die Frequenz der Nachfragen im Vergleich zu 2019 sehen?
Also ich denke, dass die Themen Umwelt natürlich nicht ganz so präsent waren in den Medien, als es im vergangenen Jahr der Fall war. Trotzdem ist es so, dass das Thema präsent ist. Und Corona hat uns mit Sicherheit beschäftigt und beschäftigt uns auch weiterhin. Aber es wird so sein, dass wir uns im kommenden Jahr genauso verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit widmen als in diesem Jahr. Und das zeigt jetzt schon, weil wir in den Planungen sind für die Veranstaltungen, die sich auch verändern werden im nächsten Jahr. Aber eines der Fokusthemen ist definitiv Nachhaltigkeit.
Also war und ist ein wichtiges Thema, wenn es auch in diesem Jahr ein bisschen durch Corona in den Hintergrund sozusagen gedrängt worden ist.
Richtig. Also wir sehen natürlich, dass die Medien sich in erster Linie mit dem Thema Corona beschäftigt haben, aber in der täglichen Arbeit hat uns dann doch auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir sehen natürlich auch, dass politisch auch die Veränderungen weiterlaufen. Natürlich ist auch da das Thema Corona erstmal vorne. Aber ich würde sagen, an zweiter Stelle kommt natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt. Das sind eben einfach Veränderungen eingeleitet worden, die in den nächsten Monaten und Jahren folgen. Und dementsprechend läuft das quasi nebenbei. Also wir haben durch Corona bedingt Veränderungen bei den Unternehmen zu sehen und auch wirtschaftlich zu spüren. Aber wir sehen natürlich auch weiter die Auswirkungen durch das Thema Nachhaltigkeit, was verstärkt umgesetzt wird.
Vielen Dank. Jetzt haben wir hier die Folie 16 mit den Top 10 Positionen eingeblendet. Können Sie hier vielleicht noch das eine oder andere ausführen, Herr Seubert?
Also ich glaube, was deutlich wird, ist, dass wir einen relativ breiten Split haben, dass wir uns jetzt nicht nur ein Thema verschrieben haben. Sie sehen natürlich hier auf der rechten Seite beim Sektorsplit das, was ich eben schon gesagt habe, dass der Bereich Healthcare und Informationstechnologie sehr, sehr wichtig ist. Darüber hinaus aber auch das Thema Industriegüter mit einhergehend, auch das Thema Veränderungen der Produktion, also damit in erster Linie auch das Thema Energie. Financials sind auch noch zu nennen. Also das sind im Endeffekt die Themen, die Sie auch wiederfinden in den Unternehmen, die wir ausgewählt haben. Letztendlich muss man sagen, dass wir einen breiten Split auch in einem globalen Aktienfonds anstreben. Und wir wollen jetzt keinen reinen Energiefonds machen. Es gibt ja auch der Name her, der Global Equity Impact. Wir wollen mit den Entscheidungen, die wir treffen, tatsächlich auch einen Impact erzielen. Das heißt, wir wollen auf Unternehmen gehen, die den Unterschied machen und die aufgrund ihrer Produktion, ihres Know-hows auch tatsächlich was verändern.
Gut, dann darf ich mich herzlich nach Frankfurt für Ihre Ausführungen bedanken. Ich darf mich gleichzeitig natürlich bei Ihnen, den Teilnehmern, bedanken. Ich darf Sie nochmal darauf hinweisen, dass wir alles, das Video, den Podcast, der jetzt von diesem Video und der Fragerunde gerade aufgezeichnet worden ist, dann die mediale Begleitung. Wir hatten ja die Homeoffice-Story gemacht und auch ein Fondsporträt zu dem gerade eben dargestellten Fonds. Das finden Sie neben der Präsentation alles im Partnercenter von Aberdeen Standard Investments auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen um 10.30 Uhr geht es dann weiter mit Jupiter. Hier hören wir Ned Naylor-Leland mit dem Thema Goldrenaissance. Investoren entdecken den besonderen Wert von Gold. Das Interview kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Ansonsten, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, holen Sie das gerne nach. Und dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und die Fragen und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite.